Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Viele Studierende leben unter der Armutsgrenze. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie und die ist gleich ein Thema bei uns. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Regina Brinkmann. Hallo. Wie arm sind Studierende in Deutschland? Berechnungen des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes kommen da zu dramatischen Ergebnissen. Demnach sind 30% aller Studierenden in Deutschland von Armut betroffen. Von den allein lebenden Studierenden leben sogar 4 von 5 unter der Armutsgrenze. Bevor wir gleich mit einer Studierendenvertreterin über diese Studie sprechen, fasst Oliver Neuroth zusammen, wie Armutsgrenzen überhaupt definiert werden.
Es gibt 2 Definitionsarten von Armut. Die absolute Armut liegt vor, wenn jemand weniger als 1,90 US$ pro Tag fürs Leben zur Verfügung hat. Diese Schwelle hat die Weltbank definiert. Von absoluter Armut spricht man normalerweise nur, wenn es um die Lage von Menschen in Entwicklungsländern geht. Bei uns geht es um die relative Armut, also wie viel Geld jemand im Vergleich zur Bevölkerung im Land besitzt. Demnach gilt jeder oder jede als arm, der oder die weniger als 60% vom durchschnittlichen Einkommen im Land zur Verfügung hat. Diese Quote ist international gängig, um Staaten miteinander vergleichen zu können. In Deutschland muss zum Beispiel ein Paar ohne Kinder rund 1.600 € im Monat haben, sonst gilt es als arm. Bei einer 4-köpfigen Familie sind es 2.400 €. Unabhängig von dieser 60%-Quote gilt als arm, wer zum Beispiel seine Miete oder die Heizung für seine Wohnung nicht bezahlen kann oder nicht genügend Geld hat für eine Urlaubsreise von einer Woche im Jahr. All das trifft auf 13,4 Millionen Menschen in Deutschland zu. So steht es im aktuellen Armutsbericht des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. Gut 16% der Bevölkerung sind demnach arm. Im Europavergleich liegt Deutschland damit im unteren Drittel. Die meisten armen Menschen leben in Bulgarien, die wenigsten in Island.
Soweit dieser Überblick von Oliver Neuroth. Und zugehört hat Lone Grother vom FZS, dem Freien Zusammenschluss von Studentinnenschaften. Und mit ihr möchte ich jetzt darüber reden, was Armut für Studierende bedeutet. Laut der Berechnungen des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes liegt das mittlere Einkommen armer Studierender bei 802 €. Frau Grother, warum ist das zu wenig?
Das ist zu wenig, weil in vielen Städten allein ein WG-Zimmer schon mehr als die Hälfte dessen auffrisst. Also schon im Durchschnitt bezahlen Studierende 414 € monatlich für ihr WG-Zimmer. Und in vielen Städten liegt es noch deutlich drüber. Also es gibt Städte, in denen Studierende bis zu 600 € für ihr WG-Zimmer zahlen.
Heißt aber auch, dass man in so eine Berechnung fairerweise mit einberechnen müsste, dass es auch Städte gibt, wo es günstiger ist. Ich sage jetzt mal Greifswald, Chemnitz wird ja immer ganz gerne genannt.
Auch dort wird aber trotzdem noch ein großer Teil dessen aufgefressen, alleine durchs Wohnen. Und wir wissen, dass gerade in den aktuellen Zeiten ja auch die Lebenshaltungskosten in allen anderen Bereichen nicht günstiger werden. Auch was zum Beispiel das Heizen angeht oder warmes Wasser. Auch das wird gerade ja alles teurer. Und das schlägt sich dann auch in den Lebenshaltungskosten nieder.
Ich möchte es nochmal mit den Zahlen eben aus dem Bericht vergleichen. Da war ja die Rede von einem Paar ohne Kinder. 1.600 € haben die dann zur Verfügung. Und bei Studierenden wäre es jetzt Einzelpersonen knapp etwas über 800 €. Als studierende Person habe ich aber auch die Möglichkeit, zum Beispiel eine Mensa zu besuchen. Habe vielleicht auch die Möglichkeit, in einem Studentenwohnheim zu leben, ein vergünstigtes Ticket zu bekommen für die öffentlichen Nahverkehrsmittel. Alles Dinge, die, ich sage jetzt mal, Normalverdienern oder Geringverdienern in dem Umfang ja nicht zur Verfügung stehen.
Das ist richtig, aber auch in der Mensa kostet das Essen eben auch gut und gerne mal 4 € und mehr. Und dann ist es eben nicht mehr so viel günstiger, als wenn man selber Lebensmittel einkaufen muss.
Die Zahlen beruhen ja teilweise auf einer Erhebung des Deutschen Studentenwerks aus dem Jahr 2016. Also Armut ist schon länger ein Problem. Warum bekommt das so selten Aufmerksamkeit, wie zum Beispiel heute mit dieser Studie?
Das ist eine sehr gute Frage, die wir uns auch immer wieder stellen, weil wir als Freier Zusammenschluss von Studentinnenschaften, also als bundesweite Studierendenvertretung, weisen eigentlich seit Jahren immer wieder darauf hin, dass strukturelle Armut unter Studierenden eben ein real existierendes Problem ist, was eben politisch angegangen werden müsste.
Was heißt strukturelle Armut?
Dass es eben nicht nur so ist, dass eben vereinzelt Studierende unterhalb der Armutsgrenze leben, sondern diese Studie des Paritätischen Verbands, die heute ja auch rausgekommen ist, die belegt ja nochmal ganz deutlich, Es sind eben 30% aller Studierenden, die in Armut leben. 45% aller Studierenden, die BAföG beziehen, die in Armut leben. Fast die Hälfte also. Das ist ein wirklich beträchtlicher Anteil und da kann man nicht mehr nur von Einzelfällen sprechen, die armutsbetroffen sind, sondern es ist ein strukturelles Problem, dass Armut unter Studierenden existiert.
Ganz großes Thema war ja auch die Armut oder die Notlage von Studierenden während der Pandemie. Lockdown, Studentenjobs sind weggefallen. Und dann gab es irgendwann mal nach etwas längerer Zeit, muss man schon sagen, die Überbrückungshilfe von maximal 500 Euro im Monat für Studierende. Wenn man sich jetzt mal die Zahlen da anschaut, das haben 108.000 Studierende bezogen laut des Deutschen Studentenwerks. In Deutschland studieren rund 2,9 Millionen Studierende. Wie kommt es zu dieser Diskrepanz? Also nach Ihren Berechnungen oder wenn man davon ausgeht, dass wirklich ein Drittel der Studierenden sehr arm sind, das will ich jetzt gar nicht in Frage stellen, aber ich frage mich, warum dann nicht knapp eine Million von diesen fast drei Millionen, das wären ja die knapp 30%, wenn man das jetzt mal so zugrunde legt, diese Überbrückungshilfe in Anspruch genommen haben.
Die Frage ist tatsächlich ganz einfach zu beantworten, denn mit dieser Überbrückungshilfe sollte überhaupt keine Armut bekämpft werden. Das war nie das Ziel der Bundesregierung, sondern das Ziel war schlicht, nur den Menschen zu helfen, die durch die Pandemie in eine Situation von finanziellen Nöten gelangt sind. Das heißt, wer eben schon vor Beginn der Corona-Pandemie arm war und zu wenig Geld zum Leben hatte, dem wurde eben durch die Überbrückungshilfe gar nicht geholfen, denn dann wurden Anträge abgelehnt. Es musste eben eine pandemiebedingte Notlage vorliegen.
Und die war in dem Sinne nicht immer vorhanden.
Genau, also fast 40% aller Anträge auf Nothilfe, die abgelehnt wurden, wurden abgelehnt, weil eben die Notlage nicht pandemiebedingt war. Also eine Notlage lag vor, aber sie waren eben schon deutlich vor Corona arm.
Was wünschen Sie sich denn jetzt von der Bundesregierung?
Ich wünsche mir von der Bundesregierung, dass sie diese Studie heute nochmal als Wachruf betrachtet. Denn wir wissen alle, gerade läuft die BAföG-Reform. Und auch da kritisieren wir ja immer wieder, dass es eben deutlich zu wenig ist, wie da erhöht wird. Und dass es auch deutlich zu wenig Studierende erreicht. Immerhin bekommen nur noch etwa 10% aller Studierenden überhaupt BAföG. Und wir wünschen uns einfach, dass da jetzt nachgelegt wird und endlich die Dringlichkeit verstanden wird, dass mehr passieren muss, um Studierenden in finanziellen Notlagen zu helfen. Und das BAföG könnte eigentlich ein Hebel dafür sein, strukturelle Armut unter Studierenden anzugehen, wenn es denn wirklich reformiert würde.
Sagt Lone Grothaer vom FZS, dem Freien Zusammenschluss von Studentinnenschaften. Vielen Dank, Frau Grothaer.
Sehr gerne.
Die Technische Universität in Berlin gehört mit etwa 34.000 Studierenden zu den größten in Deutschland und hat seit dem 1. April eine neue Präsidentin. Geraldine Rauch hatte sich überraschend deutlich gegen Amtsinhaber Christian Thomsen durchgesetzt. Frisch im Amt legte sie einen 100-Tage-Plan vor, ganz oben auf ihrer Liste, die Verbesserung der Kommunikation. Und dazu gehört auch der Austausch mit Studierenden bei ihrem nun schon zweiten Besuch im Studierendencafé. Ann-Kathrin Jeske war für uns dabei.
Ich habe mich vorhin mit anderen Studenten unterhalten und die meinten, wer von denen ist denn jetzt die Präsidentin? Und dann habe ich gesagt, ja, die da drüben. Und dann waren die, ach, die könnte doch noch als Studentin durchgehen.
Die 39-jährige TU-Präsidentin Geraldine Rauch mischt sich ganz gut unter die Studierenden. Im grauen T-Shirt mit Bambi vorne drauf, einem geblümten Rock und Turnschuhen fügt sie sich in das Setting des Uni-Cafés ein. Ihre knallroten Haare und das Nasenpiercing tun den Rest. Bei einem Feierabendbier unterhält sich die neue Präsidentin eine Stunde lang mit allen, die sie ansprechen. Die Atmosphäre ist locker, die Themen sind ernst.
Uns wäre erstmal wichtig, die Person, die momentan dieses Office besetzt, diese Antidiskriminierungsstelle, ist jetzt unserer Meinung nach nicht wirklich qualifiziert, weil es eben einerseits eine weiße Person ist und auch ein Mann. Und er ist halt zuständig für alle Diskriminierungsformen, was wir auch schwierig finden.
Die 27-jährige Susanne Shafi Nur Mohammadi sitzt mit 5 weiteren Studierenden an einer langen Bierbank. Sie gehört zum autonomen BIPOC-Referat des AStA der TU. Vor 1,5 Jahren hat sich die Gruppe gegründet und setzt sich seither für die Interessen nicht weißer Studierender ein. Präsidentin Geraldine Rauch muss von der Idee, eine nicht weiße Person in die Antidiskriminierungsstelle zu holen, noch überzeugt werden.
So vom Grundverständnis, glaube ich, müssen wir irgendwann dafür zu hinkommen, genau, dass man sagt, das ist halt eine vertrauensvolle Person, die sich mit dem Thema beschäftigt hat. Ob sie männlich, weiblich, dazwischen und welche Hautfarbe oder sonst wie Nationalität, sollte eigentlich dafür egal sein.
Das ist natürlich ein Ideal, aber in der Realität ist es, also, und ich meine, die Frage ist halt auch, wie können wir es schaffen, dass die Studierenden sich so wohl damit fühlen, mit der Idee zu jemandem hinzugehen, dem sie vertrauen. Und ich glaube, dass es schon viele gibt, die halt sich nicht dazu angesprochen fühlen, wenn ihnen was passiert.
Die Diskussion geht noch weiter. Die Studierenden fordern Sanktionsmechanismen gegen Lehrpersonal, das sich rassistisch oder sexistisch verhalten hat. Rauch ist skeptisch. Die Studierenden wollen den dicht gemachten Gebetsraum wieder eröffnen. Die TU-Präsidentin will keine religiösen Orte auf dem Unigelände. Rauchs Vorgänger Christian Thomsen hatte in der Kritik gestanden, zu wenig Austausch mit den Studierenden zu suchen. Die neue Präsidentin plädierte schon in ihrer Antrittsrede für ein Wir-Gefühl. Klappt's?
Also schon mal auf jeden Fall finde ich das sehr gut, dass sie dieses Format hier anbietet, weil man einfach sehr viel einfacher Kontakt mit ihr herstellen kann, was eben bei dem Präsidium davor viel, viel schwieriger war.
Fasst Susanne Schafi Nur Mohammadi zusammen und schiebt hinterher, mit Rassismus und der Wichtigkeit von Peer-to-Peer-Beratung könne sich die Präsidentin bis zum nächsten Treffen ja nochmal auseinandersetzen. Die wohl größte Herausforderung von Rauchs Amtszeit bringen die Studierenden an diesem Abend allerdings nicht zur Sprache. Die Technische Universität steckt im Sanierungsstau. 10% der Gebäude seien so marode, dass sie von Schließung bedroht seien. Die Studierenden würden das aktuell noch nicht spüren, meint Rauch. Als Präsidentin stünde sie aber vor der Entscheidung, Gebäude dicht zu machen.
Das löst natürlich logischerweise auch einen enormen Stress aus. Also versuchen da auf Sicherheit zu gehen. Wir versuchen aber natürlich auch die Fachgebiete im Leben zu erhalten.
Insgesamt schätzt die TU die Kosten für Sanierungen auf 2,4 Milliarden Euro. Geld, das die Universität alleine nicht hat. Bei jeder Ausgabe über 5 Millionen Euro braucht sie Gelder vom Land. Mit dessen Unterstützung werden zwar gerade 3 neue Gebäude gebaut, doch das saniert nicht den Bestand. Der Erfolg von Geraldine Rauchs 4-jähriger Amtszeit als Präsidentin dürfte also von mindestens 2 Faktoren abhängen: dem Austausch mit den Studierenden und der Berliner Landespolitik.
Der Fachkräftemangel in Deutschland hat ein neues Rekordniveau erreicht. Nach aktuellen Berechnungen des Arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft gab es im März mehr als 550.000 offene Stellen, für die es bundesweit keine passenden qualifizierten Arbeitslosen gab. Damit habe sich die Lücke innerhalb von nur 3 Monaten um weitere 88.000 offene Stellen vergrößert. Um die klaffende Lücke zu schließen, hilft langfristig nur vermehrt auszubilden, was jedoch gerade kleinen Betrieben oft schwerfällt. Aber sie müssen es ja nicht alleine machen. Verbundausbildung ist da das Stichwort. Und Steffi Kowalewski stellt einen Auszubildenden vor, der sie gerade absolviert.
Industrie- und Handelskammer Matthias Gröhe, guten Tag.
Matthias Gröhe ist 24 Jahre alt und im zweiten Jahr seiner Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann bei der Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein in Krefeld.
Da habe ich natürlich nicht so viele Veranstaltungen, da habe ich jetzt viele digitale Seminare zuletzt behandelt und halt die IHK-Bestnährung, die ja einmal im Jahr stattfindet, von Aufbau, Moderation, Essen, Location, alles, was dazu gehört.
Obwohl große Events nicht das Hauptgeschäft seines Arbeitgebers sind, kann er bei der IHK den Beruf des Veranstaltungskaufmanns erlernen. Möglich macht das die sogenannte Verbundausbildung, erklärt Thomas Anft, Ausbildungsberater bei der IHK Mittlerer Niederrhein.
Es gibt es in sehr vielen Bereichen, sowohl in kaufmännischen als auch gewerblich-technischen Berufen, wo oftmals Unternehmen sich derart spezialisiert haben, dass sie nicht mehr alle Techniken, die jetzt vermittelt werden müssen während der Berufsausbildung, im eigenen Unternehmen vorhalten und daher angewiesen sind auf Kooperation mit anderen Unternehmen. Und dann gibt es Unternehmen, die brauchen dann einen Kooperationspartner für eine Zeit von 2 bis 4, 6 oder 8 Wochen. Aber es gibt auch Unternehmen, die sich derart spezialisiert haben, dass die einen Kooperationspartner benötigen für einen Zeitraum von mehr als 6 Monaten.
Der angehende Veranstaltungskaufmann Matthias Gröhe hat insgesamt 3 externe Verbundbetriebe.
Das ist einmal die Veranstaltungstechnik Ilberts und Borussia Mönchengladbach, was als Fußballfan des Clubs natürlich ein Highlight ist.
Und im Herbst ist er dann noch für 4 Wochen bei der Auslandshandelskammer in Oslo. Dieser Blick in andere Unternehmen ist ein großer Vorteil der Verbundausbildung, findet Thomas Anft.
Der Auszubildende guckt einfach über den eigentlichen betrieblichen Tellerrand hinaus und erweitert einfach sein Spektrum, weil selbst wenn die Gewerke gleich sind in den einzelnen Unternehmen, aber die Art und Weise, wie man an die Gewerke herangeht, ist doch sehr unterschiedlich. Das hilft dem Azubi auf jeden Fall richtig weiter.
Und die Verbundpartner holen sich potenziellen Nachwuchs ins Haus und erweitern ihr Netzwerk. Veranstaltungstechniker Gregor Ilberts bildet in seinem Betrieb selbst in Vollzeit aus und ist zusätzlich noch Verbundpartner für mehrere Krefelder Unternehmen.
Weil ich an Ausbildung glaube. Ich bilde seit 25 Jahren aus. Ich gehöre nicht zu den Zeitgenossen, die jammern, dass es Fachkräftemangel gibt, sondern ich versuche halt, eigene Fachkräfte auszubilden. Und da gehört natürlich dann auch sowas zu wie Verbundausbildung. Ja, sicher kostet das Zeit, aber spart es mir dann später irgendwann, wenn dann so ein Praktikant im Idealfall bei der IHK bleibt und man über die Ausbildung hinaus halt mit dem Praktikanten noch zu tun hat.
Dabei liegt die Gesamtverantwortung für die Ausbildung bei dem Betrieb, mit dem die Auszubildenden den Vertrag geschlossen haben. Er übernimmt auch die Entlohnung während der Zeit im Partnerbetrieb.
Also im Fall von Herrn Gröhe zahlt die IHK Mittlerer Niederrhein die Ausbildungsvergütung weiter. Bei manch anderen Berufen oder manch anderen Gewerken kann das dann auch passieren, dass dann so eine Ausbildung mit einer monatlichen Aufwandsentschädigung versehen ist. Weil da ja auch die Ausbilder bezahlt werden müssen von dem Bildungsdienstleister, die Materialien, die Maschinennutzung und so weiter. Das heißt, die Ausbildung wird aufgrund der Verbundausbildung etwas teurer.
Doch weil sie gerade kleinen Betrieben die Ausbildung oft erst ermöglicht, gibt es spezielle Förderprogramme bei Landesregierungen, Ausbildungskammern und Jobcentern. Laut IHK Mittlerer Niederrhein wird das bundesweite Angebot in letzter Zeit vermehrt nachgefragt. Zu Recht, findet Matthias Gröhe, für den die Verbundausbildung nur Vorteile bietet.
Ich finde es ziemlich gut. Also ich hatte jetzt schon den ersten Block bei Ilberts gehabt. Da habe ich halt die IHK-Bestenehrung, die ich vorher hier im Haus geplant habe, dann quasi als Techniker vor Ort dann mit aufgebaut. Und das fand ich dann für diesen Rundumblick rund um die Veranstaltung ziemlich gut.
Sagt Matthias Gröhe, der gerade eine Verbundausbildung absolviert. Na, nun ist nicht jeder Job ein Traumjob, so wie ihn gerade Matthias Gröhe vielleicht gefunden hat. Auch deshalb kann es Probleme geben, Nachwuchskräfte zu finden. Gerichtsvollzieher ist vielleicht so einer. Attraktiver werden könnte der Job aber vielleicht durch eine Akademisierung des Berufs. Das fordern zumindest die Verbände der Gerichtsvollzieher in Ostdeutschland. In Sachsen-Anhalt wird genau das gerade geprüft. Doch das, was würde das eigentlich ändern, so ein Studium, und wie sieht der Alltag jetzt schon eines Gerichtsvollziehers aus? Diesen Fragen ist Niklas Ottersbach, unser Landeskorrespondent in Sachsen-Anhalt, nachgegangen.
Ach je, wann sind Sie denn zurück von der Reha?
Obergerichtsvollzieherin Astrid Jäkel bei der Arbeit. Die 51-Jährige sitzt in ihrem Büro in Merseburg und telefoniert mit einem Schuldner.
Ja, naja, wenn Sie nicht da sind, dann hebe ich den auf, das ist ja klar.
Der Schuldner wurde operiert. Astrid Jäkel muss ihren Beratungstermin verschieben. Tägliches Geschäft. Immer erreichbar sein, auch das gehöre zu ihrem Job. Die Schuldner, das sind in Merseburg überwiegend Hartz-IV-Bezieher oder Geringverdiener, die ihre Rechnungen nicht bezahlen können. Die betroffenen Firmen melden das und dann landet die Sache bei Gerichtsvollzieherin Astrid Jäkel auf dem Tisch.
Also es gibt ja sowohl Vollstreckungen aus Urteilen vom Gericht, aber die Hauptsache sind eigentlich die Vollstreckungsbescheide. Und da muss der Gläubiger entsprechend einen Antrag stellen.
Das klassische Bild eines Gerichtsvollziehers, der vor der Tür steht und den Fernseher verpfändet, das komme nur noch selten vor. Als Astrid Jäkel 1994 als Gerichtsvollzieherin anfing, war das noch so. Inzwischen spielt einerseits Recherchearbeit eine größere Rolle, in Datenbanken die Konten abfragen oder Informationen beim Arbeitgeber einholen, und andererseits die einvernehmliche Lösung, zum Beispiel Ratenzahlungen vereinbaren. Was ist von Wert? Das sei in heutigen Haushalten gar nicht mehr so einfach zu finden, sagt Gerichtsvollzieherin Astrid Jäkel.
Man muss ja feststellen, dass die fändbaren Gegenstände heute ja auch sehr viel schneller an Wert verlieren, als das früher war. 1994 hat man vielleicht mal noch eine Lexikothek gefändet, ein Brockhaus, so eine Sammlung zum Beispiel. Das kommt ja heute gar nicht mehr zum Tragen.
Der Job eines Gerichtsvollziehers habe sich verändert, deswegen müsse sich auch die Ausbildung verändern, fordert Astrid Jäkel, stellvertretende Vorsitzende des Verbands der Gerichtsvollzieher in Sachsen-Anhalt. Denn bisher gibt es dort ein mehrstufiges Verfahren, bei dem Schulabgänger erst eine 2-jährige Ausbildung zum Justizfachwirt absolvieren müssen, sich danach im Job erstmal 20 Monate bewähren sollen um sich dann berufsbegleitend zum Gerichtsvollzieher ausbilden zu lassen. Das Prinzip, nur die Besten und Erfahrensten sollen diesen Job machen. Doch das funktioniere in Zeiten des Fachkräftemangels nicht mehr, sagt Astrid Jäkel.
Da es auch da in den letzten Jahren immer weniger Einstellungen gegeben hat, ist es natürlich auch schwierig, aus diesem Bereich jetzt auch Gerichtsvollzieherbewerber zu rekrutieren. Es sind ja auch jetzt zum Beispiel schon Seiteneinsteiger zugelassen zu der Ausbildung.
Stattdessen, so die Forderung der Gerichtsvollzieher in Sachsen-Anhalt, soll die Ausbildung an einer Fachhochschule stattfinden. Theorie, Psychologie, Kommunikation, Rechtswissenschaft und Praxissemester bei Gerichten. Das alles komprimiert in 3 Jahren Bachelorstudium. Die Landesregierung von Sachsen-Anhalt prüft derzeit, ob die Ausbildung umgestellt werden soll. Noch sei diese Evaluation aber nicht abgeschlossen, schreibt das Justizministerium auf Anfrage. Als Studienort käme zum Beispiel die Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin in Frage. Dort werden schon die Rechtspfleger für Berlin, Brandenburg und Sachsen-Anhalt ausgebildet. Rechtspfleger sind diejenigen, die sich mit Grundbucheinträgen und Insolvenzen befassen. Ulrich Keller lehrt in Berlin Zwangsvollstreckungsrecht und findet die Akademisierung des Gerichtsvollzieherberufs nur logisch, zumal die Personalnot in der Justiz dazu führe, dass Quereinsteiger das langwierige Auswahlverfahren sowieso umgehen.
Da würde ich mir dann doch lieber eine fundierte Ausbildung und ein fundiertes Studium wünschen, als dann in einem Crashkurs den Wachtmeister von der JVA als Gerichtsvollzieher loszulassen. Das denke ich, das ist also besser, auch für die Nachwuchsgewinnung, wenn man das auf gute, ordentliche Beine stößt.
Gerade bei Aspekten wie der Vermögensauskunft bräuchten Gerichtsvollzieher eben viel Hintergrundwissen, sagt Ulrich Keller. Speziell in Zeiten, in denen Geld auch digital und dezentral angelegt werden kann.
Also wenn ich beispielsweise sage, der Schuldner hat Bitcoins, dann muss ich auch im Hintergrund wissen, wie ist eigentlich die rechtliche Struktur dieser Bitcoins, um dann feststellen zu können, wie kann auf Bitcoin-Vermögen zugegriffen werden und was muss ich den Schuldner alles fragen.
Das einzige Bundesland mit Gerichtsvollzieherstudium in Deutschland ist bislang Baden-Württemberg. Die Nachfrage ist derzeit groß. Auf 25 Studienplätze pro Jahr kommen dort 200 Bewerber.
Wie die Ausbildung zum Gerichtsvollzieher reformiert werden könnte, darüber berichtete Niklas Ottersbach. Warum Serienautorinnen in der Minderheit sind, das ist gleich ein Thema in Corso, Kunst und Pop. Und das war's von uns. Campus und Karriere verabschiedet sich mit Regina Brinkmann am Mikrofon. Schön, dass Sie bis hierhin schon mal dabei waren.